Mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich in Dallas, in Texas, weil wir da einen Parkplatz gekauft haben für 11 Millionen mitten in der Innenstadt. Also das ist genau das, was ich so liebe, dieses Development and Hold Strategie. Also das ist eine riesige Fläche. Also dass wir 370 Wohnungen dort bauen können, aber natürlich ist es ein Hochhaus. Ich würde mal sagen, in der Münchner Innenstadt hätten wir 100 Millionen bezahlt.
The Portfolio People.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Geschichte unseres heutigen Gastes beginnt mit einem Anruf im Jahr 2016. Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen, fragte damals Uwe Maart, ob er nicht Lust hätte, gemeinsam eigene nachhaltige Fonds aufzulegen. Eine Frage, die den Beginn einer Erfolgsgeschichte markierte. Heute, knapp 8 Jahre später, geht Pangea Life den nächsten Schritt. Mit einem Co-Invest-Produkt öffnet die Tochter des bayerischen Traditionsversicherers den Zugang zu Immobilienprojekten im US-Sunbelt, jener Wachstumsregion im Süden der USA, die jährlich Hunderttausende neuer Einwohner anzieht und wo deutsche Investoren zunehmend Fuß fassen. In meinem Gespräch mit Pangea Life CEO Uwe Maart erkunden wir, wie sich die Welt der Investments verändert, warum der Wohnungsmarkt in Texas und Florida Chancen bietet und was das für Anleger bedeutet, die dort mehr als nur Rendite suchen. Ich wünsche viel Spaß. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Uwe, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was treibt dich so an und wie bist du eigentlich bei Pangea Life gelandet?
Ja, da sage ich gerne ein paar Sätze, Christoph. Also mein Name ist Uwe Maart, bin der CEO der Pangea Life, bin 59 Jahre alt, verheiratet und bin jetzt schon, ich glaube, über 40 Jahre in der Versicherung und Finanzindustrie. Ganz normal, klassisch bei der Gotha gelernt, habe den Vertrieb auch mal bei der Gotha geleitet, war mal bei der Zürich. Und 2016 rief der Martin Gräfer mich an, ob ich nicht Lust hätte, mit der Bayerischen zusammen eigene Fonds aufzulegen, nachhaltige Fonds aufzulegen und quasi eine eigene Marke zu kreieren. Und das ist natürlich schon ein sehr besonderer Anspruch und diesem Ruf bin ich dann gefolgt.
Bevor wir jetzt gleich über euer neues Produkt sprechen, Pangea Life wurde 2017 als nachhaltige Investmentmarke der Bayerischen gegründet. Wie hat sich eure Vision seither entwickelt?
Ja, genau. Es gab zwei Visionen. Also Vision, die erste Vision war eigentlich die Startvision. Hat auch fast ein Jahr gebraucht, diesen Fonds zu entwickeln. Das war Energiewende, das heißt Einstieg in erneuerbare Energien. Hintergrund war, dass die Bayerische knapp 5 Milliarden an der Management hat, also auch schon ein großes Portfolio hatte, aber vorwiegend in Sachwerte, weniger in Aktien. Also war schon immer sehr sachwertorientiert und hat sie jetzt auch überlegt, ob sie dann wieder einen Sachwertfonds auflegt. Das war damals noch neu in der Versicherungsbranche. Das zu kombinieren mit einem Versicherungsprodukt gab es so noch nicht, weil es ja illiquide Assets sind mit liquiden Versicherungsmantel, sage ich mal. Und wir haben uns dann für erneuerbare Energie entschieden, weil das Thema natürlich Energiewende eine ganz, ganz große Bedeutung hatte 2016, 2017 und auch wieder kommen wird, weil wir müssen ja raus aus den fossilen Brennstoffen. Warum haben wir den Blue Energy genannt? Weil wir aus der grünen Ökologie so ein bisschen raus wollten. Wir haben also gemerkt, das war eher so eine Zeigefingermentalität, so viel mit Verboten. Da gab es auch schon so ein Bashing Richtung Grüne, das wollten wir gar nicht. Und wir haben so gesagt, die blaue Ökologie ist so ein bisschen Technologie offen. Und wir sind auch wirklich offen. Wir gucken uns alles an, von Wasserstoff bis Batteriespeicher, alles, was es gibt, gucken wir uns an. Und und was passt, nehmen wir natürlich auch. Und die zweite Vision, die wir hatten, war natürlich das Thema Wohnraummangel. Das kennt ihr hier in Hamburg ganz besonders, glaube ich.
München aber auch nicht viel besser.
Nee, ist in München nochmal schlechter und in Berlin nochmal viel, viel schlechter. Weil in Berlin war der Wohnraum bisher immer sehr günstig. Das heißt, es sind ganz viele Menschen auch aus dem Ausland erstmal nach Berlin, weil man 5, 6 Euro pro Quadratmeter gezahlt hat. Das ist jetzt vorbei. Und es gibt auch keinen Wohnraum mehr. Also aktuell fehlen 800.000 Wohnungen und das ist natürlich ein Wahnsinn. Das heißt, der Wohnungsmarkt, der Neubaumarkt, der fehlt und da haben wir gesagt, auch da setzen wir wieder an, Sachwert. Also Immobilienfonds gibt es wie Sand am Meer, aber hier nachhaltige Immobilien zu bauen mit Kita-Plätzen, aktuell bauen wir so knapp über 2.000 Wohnungen. Einige sind auch schon fertiggestellt, 500 Kita-Plätze. Ich glaube, wir sind der Einzige, der gerade so viele Kita-Plätze zur Verfügung stellt. Also auch da ist das S von ESG passend zu den beiden Fonds. Also die Vision ist quasi aufgegangen. Wir sind da sehr stark investiert und eben ein Teil dieser Investitionen, um den Fonds breiter aufzustellen von dem Blue Living, sind eben auch in den USA.
Jetzt bringt ihr ja ein neues Produkt, einen Co-Invest-Fonds. Was hat denn den Ausschlag für dieses neue Produkt gegeben oder auch ein Stück weit die neue Kategorie?
Genau, also einmal gab es immer wieder den Wunsch, außerhalb des Versicherungsmantels zu investieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, der kommt auch so ein bisschen von mir, weil ich natürlich das Thema Investment live natürlich sehr gerne liebe. Also ich finde natürlich das Thema Versicherungsmantel auch sehr spannend, gar keine Frage. Es klingt aber bei den jüngeren Leuten immer so ein bisschen old-fashioned, wenn man von einer Rentenversicherung spricht. Das muss man ja in so einen Versicherungsmantel reintun. Das ist dann immer so, dann fragt man, wurde ich oft gefragt, gibt es das auch außerhalb des Versicherungsmantels? Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie bei Nettotarife und dergleichen, sowas auch ähnlich zu strukturieren, aber zum Schluss bleibt es eine Versicherung und das ist nicht für jedermann so geeignet. Und da haben wir immer überlegt, was können wir eigentlich machen, um diese wirklich guten Produkte, die auch ankommen, eigentlich den Kunden anzubieten außerhalb des Versicherungsmantels. Und da haben wir uns die besten Assets angeguckt, sowohl im Energiebereich als auch im Immobilienbereich. Und da haben wir festgestellt, dass der US Sunbelt, eigentlich die USA, die höchste Renditeerwartung hat. Und haben gesagt, wenn wir schon zusätzlichen Fonds auflegen, dann macht es Sinn, in eine hohe Renditeerwartung reinzugehen. Und deswegen haben wir exklusiv für Privatkunden dieses Co-Investment aufgelegt.
Uwe, wenn ich dich jetzt hier einmal direkt vor mir sitzen habe, erzähl doch mal so ein bisschen so aus dem, oder plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. So, wie lief denn der Weg vom ersten Konzept? Also wann habt ihr das erstmal drüber nachgedacht, das zu machen? Wie lange hat es dann gedauert bis zum Vertriebsstart? Welche Meilensteine, aber auch welche Stolpersteine hast du erlebt auf dem Weg?
Zum einen muss man wirklich sagen, die Bayerische ist ein fast 170 Jahre alter bayerische Beamtenversicherer. Das muss man wirklich sagen. Und wir reden hier über eine geschlossene Beteiligung. Also das ist ja vom Risiko mit das höchste Risiko für Privatkunden. Da muss man sich natürlich erstmal ganz genau überlegen, passt das zusammen, wirkt das auf die Marke der Bayerischen. Das heißt, wir haben uns hier konzeptionell sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir haben mit der Bauabteilung der Bayerischen gesprochen, die das ja natürlich auch kennt. Das ganze Thema Bauen in den USA war natürlich neu, auch für die. Das heißt, der Prozess war ein Stück weit länger, aber für uns auch sicherer. Also ich wollte unbedingt immer, dass die Bayerische mit im Boot ist. Natürlich auch das Ganze prüft und sich die Anlagen anguckt. Und deswegen war der Prozess ein bisschen länger. Auch die Überlegung, passt eine geschlossene Beteiligung zu so einem wirklich ehrwürdigen 170 Jahre alten oder fast 170 Jahre alten Beamtenversicherer oder sprengt das so auch die Vision der Vermittler, dass man sagt, Mensch, ich mache ganz viel mit euch, aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Kannst dir vorstellen, geschlossene Beteiligung, ich bin ja schon ein bisschen älter, habe da auch das ein oder andere miterlebt im guten Glauben.
Gab viel Skepsis jetzt dann
auch. Gab viel Skepsis, natürlich. Und ich sage ganz ehrlich, jetzt nicht gemacht, wenn es nicht Objekte sind, die schon aus dem Blue Living kommen. Also wir kennen die Projekte schon seit 3 Jahren und das hat uns so stark gemacht oder für mich auch sehr stark gemacht, dass ich mich dafür eingesetzt habe. Ich sage, mit eigenen Projekten ja, die wir schon im Fonds haben. Wir bauen die ja sowieso. Und wenn wir dann nochmal die Opportunität haben, unserem Privatkunden was Gutes zu tun, dann nutzen wir die natürlich auch. Und so ist das entstanden. Jetzt haben wir natürlich auch bei der BaFin, natürlich sind wir ja Newcomer, muss man ja wirklich sagen. Es gibt viele etablierte Investoren oder viele etablierte Häuser, die in den USA schon lange investieren. Das ist auch gut so, und auch viele Millionen schon investiert haben. Dazu gehören wir nicht, muss man allerdings auch sagen. Empira schon, aber die Bayerische nicht. Das war so der nächste Step nochmal zu sagen, also okay, da haben wir natürlich andere Rückfragen vielleicht bekommen als andere Kollegen. Aber auch den Prozess, der war vielleicht ein bisschen länger, fand ich aber auch gut, weil wir haben ja sehr viel nochmal gelernt und wir haben sehr viel Input bekommen, muss man wirklich sagen, sodass wir da den Fonds aus meiner Sicht sehr robust und sehr stabil aufgestellt haben.
Jetzt hast du gerade Empira schon gesagt, also wie die Bayerische und ihr zusammenhängt, das hast du ja eingangs erläutert, wie kamst du Empira?
Empira ist eigentlich, wir sind ein ganz großer Kunde von Empira. Das heißt, die Bayerische selbst hat im Deckungsstock schon ganz viele Immobilien mit Empira entwickelt. Und wir haben gemeinsam dann gesagt, okay, haben so einen Pitch, so einen Beauty-Contest gehabt. 13 Investmentfirmen haben gepitcht und Empira hat einfach das beste Konzept gehabt. Und wir kannten natürlich Empira auch schon. Und dann haben wir gesagt, okay, mit denen legen wir einen nachhaltigen Fonds auf. Und dann kam so ein bisschen die Idee, sollen wir mit denen nur einen Fonds auflegen oder können wir mit dem auch ein gemeinsames quasi Investmenthaus gründen? Und dadurch ist die Pangea Life Capital Partner entstanden in der Schweiz. Dadurch haben wir diese Joint Venture gegründet, also 50% Empira, 50% die Bayerische. Wir haben beides Mitspracherecht und wir konzipieren quasi mit den Schweizer Kollegen zusammen neue Fonds.
Jetzt hast du gerade auch schon den US Sunbelt in den Mund genommen. Ich weiß gar nicht, ob alle Leute so wissen, wo der jetzt genau lang geht. Kannst du dir auch nochmal vielleicht erklären, aber was sind so die Makrotrends, die so eure These stützen? Also was jetzt Bevölkerungswachstum angeht, was Mietdynamik angeht, also ist ja die Region um Miami, richtig?
Miami ist der Schwerpunkt, aber auch Texas, Dallas ist ein Schwerpunkt. Ja, was hat uns getrieben? Wir haben uns natürlich die Sache angeguckt. Ich selbst habe mal in Miami gelebt, also in Florida. Also ich kenne den Markt relativ gut. Was wir sehen ist, dass die so 2% Zuwachs, Bevölkerungszuwachs im Jahr haben, so knapp 400.000 Menschen jedes Jahr kommen dazu. Jetzt entstehen aber nicht 400.000 neue Wohnungen. Also das muss man wirklich sagen. Also die Kollegen, die schon lange in den USA investieren, die Häuser, die haben auch alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Wir springen ja nur auf diesen Zug auch auf. Und 400.000 Menschen Wohnraum zu verschaffen jedes Jahr, das ist schon eine Herausforderung. Also das ist schon enorm. Und das allein in Florida. Texas ist ähnlich. Jetzt muss man dazu sagen, also Zuzug ist da, also Wohnungsmangel ist da. Das sind ja schon so eine Komponente, die man schon auf gutes Renditen schließen lassen. Hinzu kommt kommt noch, dass Florida und Texas einkommensteuerbefreit sind, weitestgehend. Das heißt, viele Firmen haben ihren Dienst, also den Hauptsitz dorthin verlegt. Elon Musk hat ja alle seine Sitze nach Austin verlegt, weil Texas noch zusätzlich fast gewerbesteuerfrei ist. Also da gibt es auch andere Steuern, aber wenn man mal davon ausgeht, keine Einkommensteuer, fast keine Gewerbesteuer, das ist natürlich für ein Unternehmen sehr interessant und ganz ehrlich natürlich für viele Leute aus den USA auch, um dorthin zu ziehen. Also ich selbst habe einige Bekannte, ich bin regelmäßig in den USA, die sagen, ich bleibe in New York wohnen, pendel aber, also wie ich auch pendel, nach München, pendel nach Florida, bin aber einkommensteuerbefreit und habe natürlich dadurch eine riesen Gehaltserhöhung. Also das ist natürlich spannend und die suchen natürlich alle dringend Wohnraum.
Aber kommen wir mal ein bisschen nochmal auf die Rolle der USA zurück. Ja. Da ist ja seit den, ich sag mal, Zollquerelen so ein bisschen die Stimmung weg bei vielen Investoren. Die denken so, oh, so ein US-Frust. Auf der anderen Seite weiß natürlich auch jeder, okay, ohne USA wird es in Zukunft auch nicht gehen. Wie ist da so eure Stimmungslage gerade? Was erlebt ihr da auch im Gespräch mit Investoren?
Ja, das ist natürlich ist schon kompliziert. Also wenn man sich wirklich reinhängt und ich habe den täglich geguckt, was der so entscheidet und was der so für Ideen hat, dann denkst du natürlich, das ist ja Wirrwarr. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Und das ist der Mann, der lenkt die größte Volkswirtschaft der Welt. Also zum Schluss erkenne ich jetzt langsam eine Strategie dahinter. Also dieses Bashing gegenüber anderen Staaten oder dieses Einverleiben wollen von irgendwelchen Ländern, das hat irgendwie auch so eine Strategie. Also ich glaube, er versucht sehr hart zu pitchen und versucht dann eben daraus eben einen Deal zu machen. Und das gelingt ihm ja auch tatsächlich. Wenn ich jetzt sehe, Großbritannien zahlt jetzt deutlich mehr Zölle als vorher. Das heißt ja, seine Einnahmen wachsen deutlich. Und das wird er auch mit jedem Land hinkriegen. China hat das ja ein bisschen übertrieben, aber auch die haben sich ja geeinigt. Also man sieht, da kommt eine Einigung. Man kann natürlich über Trump denken, was man will. Das kann ich auch nachvollziehen. Also das ist so eine Person, die sehr stark polarisiert. Das muss man wirklich sagen. Aber die USA gab es ja vor Trump und wird es auch nach Trump natürlich nochmal geben. Wir haben die Projekte gesucht, das ist 3 Jahre her, da war der Trump weg, da hatten wir ein ganz andere USA. Aber eins muss man dann doch sagen, die Wirtschaft treibt da schon und hat auch noch sehr viel vor im Immobilienmarkt, was dazu führen wird, dass die Renditeprognosen auch nochmal wahrscheinlich nach oben gehen werden. Aber da bin ich sehr vorsichtig, wir lassen das gerade rechtlich prüfen. Er hat natürlich Ideen, Gesetze eingebracht, das lassen wir prüfen, wie wahrscheinlich ist das, dass das auch wirklich kommt. Er will auch 100% Abschreibung auf Multifamily Office machen, er will auch Abschreibung auf Mehrfamilienhäuser. Also das, was wir jetzt bauen, zulassen, dass er nicht ganz uneigennützig handelt, könnte man sich auch vorstellen. Das ist ja im Immobilienbereich, glaube ich, wie man hier da weiß, zu Hause. Aber ja, das sind so die Ideen, die er hat. Das werten wir gerade aktuell aus. Darauf setzen wir aber nicht, muss man wirklich sagen. Das wäre nochmal ein Booster. Fakt ist, dass der Immobilienmarkt momentan in den USA sehr stark wächst. Wir bauen ja Hochhäuser dort. Also es ist auch nochmal ein anderer Ansatz als bei anderen Kollegen. Und ja, der Bedarf ist da. Und natürlich die Wirtschaft ist sehr stark. Also insofern passt das alles sehr, sehr gut zusammen.
Also ist auch die Heritage von der Bayerischen, die da bei euch ein bisschen mittrinkt, dass man wahrscheinlich ein bisschen konservativer auch rangeht und wie du sagst, ja, alles andere wäre noch ein extra Boost, der nochmal
kommt. Genau, ja.
Das Startvolumen beträgt ja 30 Millionen US-Dollar. Ihr habt eine Option bis 80 Millionen. Wie verteilt ihr denn das Kapital auf der Pipeline und welche Projekte stehen da als nächstes an?
Ja, da bin ich froh, dass ich mich durchgesetzt habe. Mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich in Dallas, in Texas. Warum ist das so? Weil wir da einen Parkplatz gekauft haben für 11 Millionen mitten in der Innenstadt. Also das ist genau das, was ich so liebe, dieses Development and Hold Strategie. Parkplatz gekauft ohne Baureife und wir haben dann doch sehr intensiv, sage ich mal.
Wie groß ist ein Parkplatz für 11 Millionen?
Also das ist eine riesige Fläche, also dass wir 370 Wohnungen dort bauen können, aber natürlich ist es ein Hochhaus, aber schon eine relativ große Fläche. Ich würde mal sagen, an der Münchner Innenstadt hätten wir 100 Millionen bezahlt. Also da kann man so ein bisschen das absehen, auch in jeder anderen Innenstadt, auch in Hamburg natürlich. Das ist ein relativ großes Grundstück. Wir haben da mit der Stadt verhandelt, also unten ist jetzt so Starbucks und so das Klassische drin, dann kommen 3 Etagen Parkhaus. Wir haben jetzt mehr Parkflächen als vorher, das ist natürlich ganz wichtig. Es ziehen gerade ganz viele Firmen nach Texas rein, also auch große Firmen, Goldman Sachs und alle möglichen Investoren. Und es heißt, auch da wieder natürlich, darauf setzen wir dann die 370 Apartments. Und das kann man sich ja vorstellen, Parkplatz 11 Millionen, der nichts wert ist, mehr oder minder. Und jetzt diese Fantasie in Richtung Bauprojekt, das ist natürlich schön. Das heißt, wenn du jetzt fragst, wie teilen wir das auf, rund 40% der Investitionen gehen in Richtung Dallas und jeweils 30% in die beiden Objekte, die wir in Miami haben. Das ist die aktuelle Aufteilung, also Schwerpunkt Dallas. Und das ist da, glaube ich, auch der größte Hebel.
Uwe, die Mindestzeichnung liegt bei 10.000 US-Dollar. Wen wollt ihr denn damit ansprechen und plant ihr auch eine institutionelle Tranche oder was sind da so eure Pläne, was das angeht?
Ja, wir haben bewusst 10.000 Dollar gewählt. Aktuell ist es ja nur 8.800 Euro, muss man ja auch sagen. Der Dollar ist ja momentan relativ tief. Also es macht auch Sinn, zeitnah einzusteigen, bevor die Wirtschaft wieder nach oben geht. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich Investoren frage, in welchen Ländern bist du investiert? Zum Schluss sind die immer in Euro investiert. Auch wenn sie in anderen Ländern investiert sind, haben sie immer Euro.
Das heißt, ein bisschen Diversifikation auch.
Genau. Ja. Der Ausgleich in US-Dollar fehlt meistens. Und wenn die mal sagen, ja, ich habe aber auch da und da. Und wenn man dann guckt, ist trotzdem die Währung Euro. Und hier haben wir ganz bewusst den Dollar gewählt. Ab 10.000 Dollar geht es aufwärts. Genau, also für Privatanleger, glaube ich, ideal. Institutionelle haben wir nicht vorgesehen. Also wir haben auch für gewerbliche Kunden haben wir einen Optionsschein, aber es richtet sich tatsächlich nur an Privatkunden. Also deswegen auch der niedrige Satz, 10.000 Dollar. Da kann man gut reingehen, da kann man auch mitmachen. Und genau, ist eine Opportunität, die man einfach nutzen kann, ein Angebot. Und genau, und deswegen ab 10.000.
Wie lange wird der laufen?
Also die Phase des Einsammelns wird bis 31.03. sein. Genauso, dann versuchen wir ein Closing zu machen. Ab 30 Millionen haben wir ohnehin das erste Closing. Die Option, wir haben so 2, 3 Ideen noch, könnten dann wirklich bis 80 Millionen hochgehen. Die Laufzeit ist 5 Jahre und unsere Vorstellung ist, dass wir nach 4 Jahren tatsächlich auch schon ein Exit hinlegen können. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie schnell wir in die Vollvermietung kommen. Bauen in den USA ist ja alles ein bisschen einfacher, muss man wirklich sagen. Also erstmal sind die Vorschriften nicht so und das zweite ist natürlich, dass du diese Winterphase nicht hast. Wir können durchbauen. In Miami gibt es natürlich auch schon mal eine Hurrikanphase, muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Wir haben auch da vorgesorgt. Wir müssen also stärker bauen als der schlimmste Hurrikan, also höchste Hurrikanstufe müssen wir aushalten, die Immobilien, plus nochmal, glaube ich, 20 Stundenkilometer. Also auch das ist irgendwie abgesichert, aber das ist das Daily Business in Miami. Da baut keiner mehr so, dass ein Hurrikan was kaputt machen kann.
Der Fonds ist ja Artikel 8 konform. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für euch überhaupt? Also ich meine, das definiert ja jeder in unserer Branche auch ein Stück weit anders und auch der eine ein bisschen strenger, der andere bisschen laxer. Welche ESG-Maßnahmen beachtet ihr denn bei solchen Projekten?
Also in Deutschland ist es relativ klar, wir haben hier Solaranlagen auf dem Dach, Wärmepumpe, Fernwärme. Was das Besondere ist, ich wohne ja in Berlin-Mitte unter anderem, da haben wir 800 Stellplätze und mal gerade 2 Ladestationen. Wenn man jetzt guckt, da kriegt man keine Ladeinfrastruktur rein, einfach weil die Kabel rein in die Tiefgarage nicht vorhanden sind. Das heißt, man müsste die Straße aufbohren und dann geht die Kette weiter. Das tun die einfach nicht. Das heißt, da ist ein Riesenbedarf und wenn wir unsere Objekte hier in Deutschland angucken, da haben wir schon über 80% vorbereitet für Elektromobilität. Wenn man mal ehrlich ist, das wird ja irgendwann kommen. Irgendwann sind wir ja soweit mit Elektromobilität. Aber das ist wirklich ein Novum. Das haben die meisten Parkhäuser halt nicht. Wir versuchen zum Beispiel in Köln, bauen wir ein ganzes Viertel, also autofrei, 750 Wohnungen, 752 Wohnungen entstehen da, über 160 Kita-Plätze. Das heißt autofrei, das wird alles über die Tiefgarage geregelt. Da müssen Mindestmaß an Car-to-Go-Fahrzeugen vorhanden sein, damit man auch wirklich autofrei dort leben kann. Und das sind alles so Dinge, die eben quasi in Einfluss nehmen und neu sind. Und da haben wir auch Fernwärme unter anderem. Das heißt aber auch, die Netze, die da reingehen in die Tiefgarage, müssen viel, viel dicker sein. Das ist bisher so noch nicht vorgesehen. Also auch mussten wir die Straße mit aufreißen. Das gehört halt alles mit dazu. Aber das rechnet sich nachher auch. Wenn man dann, ich glaube, das wird ein Problem irgendwann, wenn ganz viele Elektroautos sind und keine Ladestation. Gerade in Berlin-Mitte könnte es problematisch sein. Das ist der große
Unterschied. Definitiv. Ich wohne hier in der Nähe vom Hauptbahnhof in Hamburg und keine Ahnung, in unserer Straße sind, weiß ich nicht, 100 Häuser mit natürlich noch mehr Wohnungen. Und ich glaube, es gibt 2 oder 3 Säulen.
Genau.
Plus halt so eine öffentliche, wo dann immer mal geladen wird. Aber das heißt aber, in Miami, denkt ihr, ist da die Nachfrage ganz anders? Also wie sieht es denn da aus mit Elektro und so im Verhältnis?
Ja, das haben wir tatsächlich auch, die Vorrichtung. Also wir lassen uns nicht aufhalten, Christoph. Das ist so, die haben uns auch gefragt, warum wollt ihr nachhaltig bauen? Lasst das doch weg. Das ist die sogenannte LEED-Zertifizierung, ist ähnlich wie ESG. Aber auch da haben wir Sozialräume, Gemeinschaftsräume. Wir haben natürlich auch ein Fitnesscenter an. Wir fangen das Regenwasser auf und nehmen das für die Toilettenspülung beispielsweise. Das mochten die am Anfang nicht und haben uns gesagt, eigentlich mögen wir so einen Quatsch nicht. Also können wir nicht einfach klassisch bauen? Und haben gesagt, nee, wir sind ein nachhaltiger Fonds.
Hat ihr die deutschen Ökos?
Ja, genau. Und was die immer nicht verstehen, das ist Co-Investment ist ja nur ein Teil der Geschichte. Wir bauen für den Pangea Life Blue Living Fonds. Das heißt, die Immobilien werden sowieso gebaut, aber für den Artikel 8 Fonds. Und das ist eben, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, hatten wir schon die Diskussion, haben gesagt, wir bleiben dabei. Da musste man ein bisschen erklären, warum Europa da ein bisschen anderen Weg geht als andere. Und natürlich kam sofort die Idee, lass uns das als Eigentumswohnung verkaufen. Da macht ihr einen riesen Gewinn mit. Sagen wir, nee, wir sind bei Wohnimmobilien. Das haben wir auch so festgeschrieben. Und das hat schon ein bisschen Irritation hervorgerufen. Dann gab es ein bisschen Ruhe. Jetzt kam das natürlich nochmal wieder auf, dass die Behörden gesagt haben, also das Thema Nachhaltigkeit muss man jetzt nicht überbetonen, aber ihr dürft natürlich so bauen. Baugenehmigungen sind ja auch da. Aber tatsächlich, man merkt, dass die die politische Macht sich da tatsächlich so durchsetzt. Also das Interesse an nachhaltigem Wohnen ist aktuell in den USA noch nicht so stark. Aber ich glaube, wenn die Menschen da einziehen, dann sind die sehr froh, dass sie sowas haben. Dass auch zum Beispiel der Pool beheizt wird über Solaranlagen. Das ist ja Witz. In Miami scheint ja ständig die Sonne, dass da so wenig Solaranlagen auf den Dächern sind. Passt ja eigentlich gar nicht. Die sagen, wir haben einfach günstige Energie, wir brauchen das nicht. Wir machen es aber trotzdem. Also das passt doch gut zusammen. Und ich glaube, dass es auch in den USA ganz viele Menschen gibt, die sehr umweltbewusst leben. Also das wird schon passen.
Aber dennoch ist ja ESG in den USA, ich sag mal, politisch umstritten. Donald Trump macht da keinen Hehl draus, dass er da nicht von viel von hält. Das kriegen jetzt auch andere zu spüren. Wie stellt ihr denn sicher, dass da die Nachhaltigkeitsstandards vor Ort auch eingehalten werden? Und ist das vielleicht auch ein Stück weit so, dass man das anders labeln muss jetzt? Also ist da ESG nicht eher so ein Malus? Man muss das jetzt, weiß ich nicht. In Deutschland ist es ja auch so, dann einigen Fondsprospekten so, dass das nicht mehr nachhaltig heißt, sondern zukunftsgerichtet oder sowas. Erlebt ihr da irgendwelche Sachen oder ist das eigentlich eher... Das wird ein bisschen übertrieben hier und das ist in der Realität nicht so stark.
Also in der Realität ist es nicht so stark. Wir bauen so, wie wir uns vorgehabt haben. Gibt ja auch eine Baubeschreibung, da muss man sich auch dran halten. Wir haben ja auch die Generalunternehmer entsprechend ausgesucht, dass die genau auch so bauen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich gab es da Nachfragen, habe ich gerade schon erzählt, aber trotzdem bleiben wir bei unserer Story und machen das auch so. Ich denke, das wird auch irgendwann Umdenken stattfinden, aber wir planen nicht, alles jetzt umzuschreiben. Ich weiß, dass große Konzerne jetzt plötzlich auch andere Programme haben und nicht mehr divers sind oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da passiert ganz viel, auch mit großen deutschen Konzernen.
Aber ist für euch ja eigentlich auch ein Stück weit eine gute Sache, weil sich auch ein bisschen mehr natürlich Spreu von Weizen trennt. Also man sieht, wer meint es ein bisschen ernster und wer hat das irgendwie jetzt gemacht und macht bald das Nächste.
Ja, genau, so sehe ich es auch. Also ich kann das natürlich nachvollziehen, dass die sehr politisch unter Druck stehen. Große Konzerne müssen ja nochmal anders agieren. Wir sind ja ein bayerischer Konzern, da kann ich ja habe ich eine andere Rückendeckung. Aber das ist der Unterschied. Also, und das macht natürlich dann auch wieder mehr Freude, weil wir so klar sind. Also ich kann ja immer sehr einfach über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil ich ja keine 100 Fonds habe, die ich vertrete, sondern ich habe exakt die 3 und die sind alle nachhaltig und grün und da kann ich halt immer, bin ich genau in dieser Nische drin.
Du hast vorhin auch schon eure Zusammenarbeit mit Empira erzählt. Also ich glaube, für die guten Investments da in den USA, da gibt es ja auch viele andere Nebenbuhler. Also ohne so ein Partnernetzwerk vor Ort wäre es sowieso, denke ich, schwierig. Wie sind denn die Aufgaben und auch die Governance zwischen euch und oder Pangea Live und Empira verteilt? Wer macht da jetzt was? Wo hält man sich auch raus und lässt den anderen definitiv machen und quatscht nicht rein? Wo stimmt man sich zusammen ab?
Also die Ideen entwickeln wir natürlich gemeinsam. Wir sind ja für den deutschen Markt in der Regel. Das heißt also, ich kenne die Verbraucher, ich kenne die Vermittler, ich weiß, was man in Deutschland verkaufen kann. Das entwickeln wir quasi gemeinsam, aber die Produktschmiede ist dann schon in der Schweiz gemeinsam mit Empira. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich auch ein Riesenfundus. Also Empira selbst hat, glaube ich, knapp 15 Milliarden under Management, also relativ große Immobilien. Entwickler und ist ja auch wieder eine Tochter von der Partners Group, die knapp 150 Milliarden an der Management hat. Also auch da haben wir natürlich unser Horizont und Portfolio nochmal deutlich erweitert. Also da haben wir auch ganz andere Zugänge, muss man wirklich sagen. Also Empira hat schon gute Erfahrungen in den USA-Markt gesammelt, aber mit der Partners Group haben wir natürlich nochmal ganz, ganz anderen Rückenwind, sage ich mal.
Kennt ja der ein oder andere, ja.
Ja, genau, kennt oder auch der andere. Ich finde auch toll, dass andere Gesellschaften viel früher, als wir in den amerikanischen Markt reingegangen sind, da konnten wir natürlich sehr viel von profitieren. Wir haben gesehen, wie die Renditen sind, wie das Ganze aufgebaut ist. Also da haben ja viele den US-Markt schon für sich entdeckt und ist ja auch immer sehr gut gelaufen. Also insofern ist das für uns nur eine klare, schlüssige Positionierung, dass wir sagen, also ein Teil aus dem Fonds wollen wir auch in den US-Sunbelt investieren und eben nochmal zusätzlich die Möglichkeit geben, für den einen oder anderen Kunden als Angebot zu sagen, du kannst auch mit den großen institutionellen Partnern, die ja drin sind, eben auch in dieses Co-Investment investieren.
Jetzt hast du das Wort mit R schon angesprochen, Renditen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu prognostizieren. Die Welt kann sich auch ändern, aber ihr prognostiziert so zwischen 126 bis 177% Gesamtmittelrückflüsse dann bis 2030. Erklär mal ein bisschen, wie kommt ihr auf die Zahl? Was sind so die Kernannahmen dahinter?
Ja, also wir haben uns natürlich den Markt genau angeguckt und tatsächlich in Brickell, wo wir das eine Hochhaus bauen, ist gerade ein Hochhaus fertig geworden. Die sind mit $16.000 pro Quadratmeter verkauft worden. Also in etwa, glaube ich, 13.500 Euro oder 14.000, je nachdem, wie der Kurs steht. Das ist schon enorm, muss man sagen.
Das ist schon 30% über München und München ist schon teuer.
Das ist schon, genau. Und wenn man sich das alles anguckt und das wieder in Miete umrechnet, dann kommt man in etwa auf diese Renditeerwartung. Dann weiß man, was so ein Objekt wert ist nach der Bauphase. Das kann man alles sehr genau ausrechnen und natürlich auch erheben. Das muss man ja auch tun. Das hat auch unsere Bauabteilung nochmal geprüft, ob die Annahmen stimmen natürlich. Auch das haben wir nochmal gegengerechnet. Aber das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Also man kommt tatsächlich in diesen Regionen auf Mieten zwischen 40 und 50 US-Dollar. Das klingt jetzt viel für uns, aber wenn man bei einer großen Firma arbeitet, dann ist das, glaube ich, auch stemmbar und machbar und für die Amerikaner, glaube ich, allemal. Also das ist, glaube ich, ein Preis, den man gut aufrufen kommt. Da kommt man auf eine Mietrendite zwischen 8 und 10% schon allein. Also da ist man, glaube ich, ganz gut auf dem richtigen Weg. Natürlich ist die Projektentwicklung, hat immer den höchsten Hebel. Klar, kann natürlich auch was passieren, Baustopp, alles Mögliche kann passieren, dass der Hurrikan zu lange ist oder keine Ahnung. Aber die Chancen, glaube ich, die überwiegen da, weil es Wohnimmobilien sind, es ist eine Region, die gerade wächst, der Wohnbedarf ist enorm und natürlich muss man auch sagen, für Privatkunden sind aktuell die Zinsen bei 6,5% in den USA. Das wird in Deutschland immer so gerne vergessen. Wir reden immer schon bei 3 oder 4%. Oh Gott, wir haben ja, also ich habe ja in den 80er, 90er Jahren auch schon 6, 7, 8% erlebt. Das können sich ja viele gar nicht vorstellen. Die denken ja immer so mit 1% oder 0,8% darf man finanzieren und kann man gut finanzieren. Das ist eine andere Welt und in den USA kennen die 6 bis 9%. Das heißt, da ist ein ganz anderer Hebel, da muss man viel mehr verdienen, um sich überhaupt eine Eigentumswohnung leisten zu können. Deswegen glaube ich, dass viele dort wohnen bleiben, wo sie wohnen mit ihrer Familie und sich einfach nur so ein Apartment mieten in diesen Metropolen, wo sie dann später arbeiten und wahrscheinlich finanziell durch diese Steuererleichterung noch mal mehr im Portemonnaie haben werden.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, der Dollar ist ja zumindest momentan auch ein bisschen niedriger. Das heißt, man könnte natürlich auch ein bisschen davon, beide Dip wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber natürlich auch ein Stück weit profitieren. Da liegt ja auch immer der Gewinn im Einkauf.
Ne? Genau. Es ist tatsächlich so, 0,88 war, glaube ich, heute Morgen. Der war auch schon mal über 1 Euro. Das heißt, also auch da ist ein bisschen Luft nach oben. Wenn man sich den Dollar die letzten 20 Jahre oder 10 Jahre anguckt, ist er auch nach oben gegangen. Also man liegt noch in dieser Range und hat aber jetzt wirklich einen guten Einstieg.
Wo der in 5 Jahren liegt, das brauchen wir sowieso nicht prognostizieren. Das kann keiner vernünftig.
Genau,
insofern, aber der war zumindest mal deutlich höher. Und jetzt ist das sicherlich für US-Investments, wenn man in Dollar ist, ganz interessant machen. Aber wie du vorhin gesagt hast, auch viele sind in Euro. Ich glaube, das ist auch was man generell viel hört. Ja. Dabei geht das ja selbst als Privatanleger mittlerweile über Revolut und wen es alles gibt, dass du dir da verschiedene Währungskonten hinterlegen kannst.
Genau.
Also, ich sag mal, einige kenne ich tatsächlich, die es noch mit Schweizer Franken zumindest haben.
Ja, tatsächlich, ist so, ja.
Ja. Aber welche Rolle spielt denn jetzt dieses Produkt in eurer bestehenden Pangea Live Fonds? Und plant ihr auch, und das wäre jetzt klar, man wird das erstmal angucken, aber plant ihr auch weitere Co-Invest-Strategien?
Also ich denke, wenn das jetzt erfolgreich ist, wir sind auch ein bisschen zum Erfolg verdammt, hörst du schon so ein bisschen raus. Also einmal haben wir uns das jetzt getraut, als historischer Versicherer zu sagen, wir machen das jetzt. Geschlossene Beteiligung ist ja so ein Thema, klingt ein bisschen sanfter, wenn man sagt, das sind Projekte, die wir sowieso bauen und natürlich auch schon im Fonds drin haben, also Projekte schon kennen, aber zum Schluss bleibt es eine geschlossene Beteiligung. Muss man ja, darf man das A nicht vom O sehen. Das passt immer nur dann, wenn der Kunde wirklich auf das Geld verzichten kann. Man ist 4 bis 5 Jahre fest mit drin, das muss der Kunde wissen. Gibt ja so ein paar Haken und Ösen dabei und ich sage, das hat aber auch einen Vorteil. Die nächsten 5 Jahre können durchaus turbulent sein und wenn ich den einen oder anderen Kunde sehe, der manchmal sehr nervös auf die Märkte reagiert, und auch bei uns mal nachfragt, da sage ich immer, weißt du was, das ist jetzt für 5 Jahre weg. Und nach 5 Jahren gucken wir uns das Ganze nochmal an und dass Wohnimmobilien jetzt gar nichts mehr wert sind, können wir uns natürlich auch nicht vorstellen. Wir haben ja so ein Negativszenario mit 122% Ausschüttung zum Schluss. Das ist, glaube ich, das unterste Limit. Also das Geld ist nicht weg, sondern es wird eher, muss halt gucken, in welchem Rendite-Range man bleibt. Aber das ist, glaube ich, könnte für einige auch mal so ein ruhigerer, sicherer Hafen sein, dass man sagt, ich gehe ganz bewusst in eine geschlossene Beteiligung hinein, weil ich weiß, die nächsten 5 Jahre sind halt in den USA noch ein bisschen turbulent. Das muss man aushalten. Man muss die Strategie dahinter erkennen, was der Donald Trump macht. Man darf das auch alles nicht ganz so ernst nehmen. Man muss immer wissen, was will der eigentlich wirklich. Und dann kann das auch gut sein, einfach mal in so ein Konstrukt einzusteigen, zu sagen, für die nächsten 5 Jahre habe ich Ruhe und ich gucke dann wirklich am Ende der Laufzeit einfach mal, was ist draus geworden. Und da müssen wir natürlich liefern. Denn eins ist klar, Christoph, ich brauche nicht mit dem zweiten Co-Investment zu kommen, wenn das erste unser Glanzstück und nicht richtig gut geworden ist, dann wird auch kein Kunde in das zweite Werk reingehen. Also hier sind wir wirklich, glaube ich, sich sehr viel Druck auf der Pipeline und ich habe dann sehr großes Interesse daran, dass das auch geschafft wird, das, was wir an Basisszenarien errechnen, auch wirklich erreicht wird.
Aber es ist ja nochmal ein guter Punkt mit den geschlossenen Strukturen, die du gerade ansprichst. Also auch für Berater, die jetzt hier eventuell zuhören. Natürlich muss man immer auf den Mechanismus hinweisen. Manchmal ist das ja ganz gut, wenn man nicht raus kann. Also bei Sachen, die 7 Jahre laufen, dann, wenn es mal shaky wird, dann ist man da halt drin und dann ist meistens alles wieder geglättet, die Wogen. Aber natürlich muss man das wissen, weil selbst wenn man es mal kurz braucht und man braucht Liquidität, wird es da halt natürlich schwierig.
Genau.
Andere packen das ja auch in den LTIF rein, wenn man so ein bisschen so eine Scheinliquidität hat irgendwie. Aber insofern ist das in so einem geschlossenen Format, hat das ja auch natürlich Vorteile, wie du sagst.
Genau.
aber halt, man muss die Risiken natürlich auch kennen. Welche Meilensteine wollt ihr denn in den nächsten 12 bis 18 Monaten erreichen? Du hast gerade gesagt, das ist natürlich jetzt auch zum Erfolg verdammt. Jetzt hast du schon gesagt, bis nächsten März, also jetzt noch knapp 10 Monate, sammelt ihr ein. Wie sieht es dann so aus mit Blick so auf 18 Monate?
Ja, also wir gucken uns natürlich tatsächlich so ein Folgeprodukt schon mal an. Wird wahrscheinlich auch wieder der US-Markt sein, wenn die Prognosen so eintreffen, wie wir sie gerade aktuell haben. Ein zweites Thema wird sein für die Pangea Live, aber dann eher, wahrscheinlich eher wieder für den Versicherungsmantel Transmission to Green. Also wir stellen natürlich fest, auch das arbeiten wir sehr eng mit den Gemeinden, mit den Städten zusammen. Insbesondere auch in Berlin gibt es halt viele, viele Immobilien, die sind einfach nicht energetisch, die sind Energieschleudern. Da muss was getan werden, aber natürlich weiß man, dass die Städte in der Regel kein Geld haben. Also da werden wir wahrscheinlich oder gucken uns gerade an, ob man ein Portfolio zusammenstellen kann, so ein Transmission to Green nochmal zu machen. Wahrscheinlich zum Ende des Jahres, dann haben wir das Thema LTIF auch nach wie vor in der Schublade. Da muss man aber genau gucken, in welche Zielgruppe wir reingehen, ob wir vielleicht mit welchen Dachfonds wir das eventuell strukturieren. Also da haben wir ein paar andere Ideen, als aktuell am Markt sind. Da muss man in Ruhe gucken, da haben wir keine Eile. Wenn das dann passt, würden wir es machen. Wenn eine Opportunität besteht und jemand sagt, also wir machen das mit euch zusammen oder wir gehen da gemeinsam einen Weg, dann gucken wir uns das genauer an. Aber jetzt einfach nur LTIF auf den Markt bringen werden wir nicht. Aber er ist in der Schublade, er ist konzipiert und wir gucken jetzt, ob diese Portfolios, die wir im Blick haben, ob die auch sich so entwickeln und wir die tatsächlich da reinnehmen können.
Uwe, die Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du eine Sache in der Finanzbranche morgen so per Fingerschnipp ändern könntest, welche wäre das und warum?
Das mit dem Schnippen finde ich gut. Also ich finde das Thema Zusammenarbeit, also zum Schluss, das wird ja wieder kommen. Ich höre immer wieder, das Thema Nachhaltigkeit ist ja tot, das Thema Klimawandel ist tot. Das ist natürlich nicht tot. Das ist, also die Menschen, die das in den Köpfen haben, die sitzen irgendwann demnächst als Vorstand irgendwo in der Firma und das ganze Spiel wird erst beginnen. Also ich würde mich freuen, wenn die Mitbewerber einfach mehr an dem Thema Nachhaltigkeit auch weiter dran glauben und auch mitarbeiten und wir das vielleicht auch so ein bisschen so sehen, dass das auch zusammenschweißen kann. Also, dass wir auch die Welt ein Stück weit besser machen. Gerade in der Versicherung und Finanzindustrie gibt es ja immer mal so ein bisschen so ein Bashing von außen. Jetzt, glaube ich, können wir hier beweisen, dass wir so als Vorreiter dienen, dass wir Geld investieren, um eben die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und das wäre so mit so einem Schnipp, wenn da alle Kollegen sagen, komm, wir sind an einem Boot und dann sind wir, glaube ich, ein schnelles und großes Boot.
Das war natürlich eine hypothetische Frage, aber natürlich wäre es schön, wenn wir in die Richtung kommen. Ich danke dir für die ganzen Einblicke, Uwe. Sehr interessant, auch was ihr da macht, auch dass ihr den Mut habt, da mal reinzugehen. Du sagst auch aus Bayern, jetzt natürlich in Miami, da das große Rad zu drehen und Hochhäuser hochzuziehen. Bin sehr gespannt, was da passiert. Behalt das gut im Auge und vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.